Das ist der Digitalk, der Podcast vom Tagesanzeiger zu News und Trends aus der digitalen Welt. Heute ist der 22. Mai 2008 und ihr hört die Episode Nummer 61. Mein Name ist Matthias Schüssler. Der Roger Zedi ist diese Woche für den Tagi unterwegs. Gast in dieser Sendung ist der Kasper Vopp. Er ist Pressesprecher von cleanmail.ch. Das ist ein Spam-Bekämpfungsdienst. An sich gibt es im Digitalk eine strikte No-Pressesprecher-Policy. Für einmal machen wir eine Ausnahme, weil Alex Bröns, der Erfinder von Cleanmail, ist verhindert. Der Name von diesen Werbemails, Kasper Spam, kommt von einem Produkt, das Spiced Ham heisst. Hast du schon mal Spiced Ham gewürztes Schweinefleisch gegessen?
Honey, hoi Matthias übrigens. Ja, also ich glaube, man kommt gar nicht drum herum, oder? Also wenn du in dieser Branche tätig bist und das Produkt, wo ja mittlerweile sogar jetzt so einen starken Imageschaden davontragen hat, das verboten haben, dass man Spam in Capital Letters, also in Grossbuchstaben schreibt, weil das ja der Markenname von ihrem Produkt ist. Also es darf sein, mit dem anderen nichts mehr zusammenhängen. Das ist natürlich schon wahnsinnig, oder? Wenn die jetzt darunter leiden, die grosse IT-Seuche, die wir haben von unserem neuen Zeitalter, wo gleich heisst ja das Produkt. Ich habe es gehabt, es ist gar nicht so schlecht. Hast du mal probiert?
Ich habe es auch mal probiert. Ich bin mal Ende meiner Gymi-Zeit, Ende 80er Jahre, mit ein paar Kollegen zu England gewesen und dort haben wir das gehabt. Einfach auf einem Ausflug haben wir so eine Büchse, Dosenfleisch mit dabei gehabt. Und irgendwie hat uns schon da der Name so Eindruck gemacht, dass wir nachher irgendwie allem auch Spam gesagt haben.
Also das ist noch... Also du meinst, dort liegt etwas drin, ne?
Ja, ich glaube, der Name ist gut. Sie haben jetzt einfach ein bisschen... Aber meinst du, ist das nur ein Problem für den Markennamen Spam oder haben die auch...
Also ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist ja eine wahnsinnige Werbekampagne. Ja, das ist ja unbezahlbar. So etwas. Aber ich glaube, es ist eben schon noch ein gewisser Image-Schaden. Mm. Die Leute schämen sich dann, irgendwie ins Regal zu langen und das Produkt anzukaufen. Oder? Ja. Da wird man noch blöd angeschaut. Da heisst es, aha, du bist auch so einer.
Ein Spammer.
Ja, ein Spammer.
Genau. Dann kommen wir doch zu den Rückmeldungen. Der Thomas Graf aus Winterthur schreibt... Ich bin Abonnent von eurem Podcast, den ich eifrig höre und sehr interessant finde. Leider vermisse ich seit einiger Zeit die Rubrik Goodies. Wieso habt ihr diese gute Rubrik abgeschafft und wollt ihr sie nicht wieder einführen? Es war ehrlich gesagt mit diesen Goodies so ein bisschen eine Rationalisierungsmassnahme gewesen. Manchmal hat uns ein bisschen Zeit gefehlt, noch, um ein Goodie zu suchen. Und zum anderen haben unsere Gäste manchmal einfach so ein bisschen ihre Webseite mitgebracht als Goodie und das war dann nicht ganz in unserem Sinn gewesen. Aber extra für den Thomas habe ich mir diese Woche ein Goodie überlegt. Das ist nämlich die Webseite pdfmax.com. Auf der gibt es Magazine aus aller Welt als PDF-Datei, die man abladen, ausdrucken oder am Bildschirm lesen kann. Es gibt Magazine von A wie Architektur, Art oder Audio bis zu W wie Walls, Words oder Writing. Die meisten Magazine sind natürlich auf Englisch, es gibt aber auch solche auf Spanisch, Polnisch, Französisch, Deutsch und in anderen Sprachen. Also ein Goodie extra für Thomas. Dann mache ich weiter mit den Rückmeldungen. Der Josef Ender aus Neuheim schreibt... Herzliche Gratulation zum besten Schweizer Podcast, den ich kenne. Das freut mich. Er hat einen Kommentar zum Digitalk Nummer 58 und zu unserer Diskussion über die Grundverschlüsselung. Für Digital-TV-Empfang ist keine Setup-Box notwendig, schrieb der Josef. Als Vergleich, wo kämen wir hin, wenn wir je nach Standort für jedes Digitalradio in Zukunft noch die zum Standort passende Box vorschalten müssten? Offenbar leben wir hier in Schweiz im digitalen Fernsehparadies. Der lokale Kabelnetzbetreiber liefert nämlich ein unverschlüsseltes Signal, welches unser neuer Fernseher mit integrierten DVB-C-Receiver problemlos wiedergibt. Dann kommen wir zu den News von dieser Woche. Im ersten Thema geht es um Google. Zum einen machen sich die beiden Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page Sorgen um den Datenschutz. Die aggressive Methode, mit denen soziale Netzwerke das Verhalten der Nutzer zur gezielten Werbevermarktung auswerten, das sei schädigend für den Ruf der Branche. Zum anderen hat Google gerade in dieser Woche einen neuen Dienst gestartet. Auf Google Health können die Benutzer ein Online-Patientendossier anlegen. Sie tragen dort ihren Gesundheitszustand, früherige Erkrankungen, Medikamente und Allergie ein. Kasper, das tönt im ersten Blick wenigstens ein bisschen widersprüchlich. Oder täuscht der Eindruck?
Es tönt tatsächlich widersprüchlich. Also ich glaube, mit Google werden wir uns noch länger auseinandersetzen. Google hat ist eine ganz spannende Entstehungsgeschichte und also der studentische Hintergrund, oder? Man bastelt ein bisschen etwas und macht das dann gross und verkauft das dann für unwahrscheinlich viel Geld. Das ist ja gerade am Anfang hat Google ein wahnsinnig gutes Image gehabt und hat sehr viel Sympathie genossen, oder? Wo man gesagt hat, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Goodwill dahinter und sehr viel Herzblut und Investition von zwei jungen Leuten. Auf der anderen Seite, was hat Google überhaupt so wertvoll gemacht als Marke? Es sind ja eben genau die ungeheuren Datensammlungen aus all diesen x verschiedenen Diensten, die Google da anbietet und macht. Genau. Oder? Und da wird überall werden Daten gesammelt, werden Daten ausgewertet.
Du würdest auch meine Vermutung teilen, dass wahrscheinlich Google dann auch der Versuchung nicht widerstehen könnte, in so einem Google Health Dienst dann eben Werbung von Pharmaindustrie zum Beispiel anzuzeigen, wo zu dieser Krankheit passt, die ich hier eingetragen habe.
Ich will es nicht ausschliessen.
Würdest du so einen Dienst nutzen oder sagst du, kein Fall?
Ich will nicht sagen, auf keinen Fall. Ich bin auch nicht für sich, ich bin schon ein Fan von neuen Technologien und neuen Möglichkeiten. Und ich bin auch der sagt, man könnte noch sehr, sehr viel in unserem täglichen Leben könnte man jetzt noch verbessern, vereinfachen, wenn man jetzt das noch elektronisch irgendwie könnte einbinden.
Und jetzt aber ganz gezielt so einen Dienst wie Google Health. Findest du, also ich zum Beispiel brauche sehr viel Google-Dienst, der wäre mir jetzt zu sensibel, da würde ich sagen, also irgendwie, was weiß ich, was auch immer für Krankheiten ich habe, die würde ich jetzt nicht da einschreiben.
Aus dem Bauch raus würde ich auch sagen, nein, das geht mir jetzt ein bisschen zu nahe. Das ist ein bisschen zu persönlich, oder? Wenn du dann da noch irgendwie musst nachlesen, was für Hals, Nase, Ohrentropfen, das du jetzt gebraucht hast. Und, Also wahrscheinlich jetzt aus dem Bauch raus nein, aber man muss es sicher mal anschauen und schauen, wie es sich entwickelt. Oder?
Wie glaubwürdig haltest du die Kritik von Sergey Brin und Larry Page, wo den Datenschutz bei anderen kritisieren?
Ich kann mir schon noch vorstellen, dass es glaubwürdig ist, respektive Google ist ja nicht mehr die beiden Gründer, sondern Google ist verkauft worden. Google ist ein Unternehmen und Google ist mehr als nur einfach eine Idee von ein paar Studenten. Also ich glaube, das sind vielleicht persönliche Meinungen von Ihnen und es muss nicht unbedingt eins zu eins Meinung von Google sein.
Ja, magst du recht haben. Ich würde irgendwie es noch gut finden, wenn Google auch Tatbeweise würde erbringen und beweisen, wie ernst sie es meinen mit dem Datenschutz und zum Beispiel die Möglichkeit anbieten, eine Suchanfrage zu starten, ohne dass jetzt meine IP-Adresse gespeichert wird, wenn ich das mache.
Das wäre ein guter Vorschlag. Schreib mir doch mal eine Mail.
Ja, es ist schwierig, mit Google in Kontakt zu treten. Gehen wir zum nächsten Thema. Die CVP schlägt vor, dass jeder Schweizer eine amtliche E-Mail-Adresse überkommt. Über diese Adresse würden dann Amtsgeschäfte abgewickelt. Das soll Einsparungen bringen, indem Wahl- und Abstimmungsunterlagen elektronisch könnten ausgeliefert werden. Und weil es Leute gibt, die keine E-Mail und keinen Computer haben, würde es dann öffentlich zugängliche Internet-Terminals auf allen Poststellen in der Schweiz geben. Kasper, eine gute Idee?
Also ich finde es grundsätzlich begrüßenswert, wenn man sagt, man will den Verkehr zwischen Bürger und Staat vereinfachen und dann will den auch in elektronischer Form machen können. Ich sehe nicht die Einsparungsmöglichkeiten, wenn man jetzt eben da die ganzen Abstimmungsunterlagen nicht mehr muss drucken und verschicken mit der Post. Das kommt ja mir in dem Sinne als Steuerzahler auch zu gut. Auf der anderen Seite, was nützt mir, wenn ich jetzt eine staatliche, also erstens habe ich nochmal eine E-Mail-Adresse. Ja, genau. Zweitens, was nützt mir das, wenn ich jetzt eine staatliche E-Mail-Adresse habe, ich kann immer noch nicht online abstimmen und wählen.
Ja.
Also da ist glaube ich, der Fokus ein bisschen verschoben. Also ich glaube, der müsste eher darauf liegen, dass man so taugliche Webplattformen kann entwickeln kann, dass man beispielsweise eben die Grundgeschäfte in einer Demokratie halt so elektronisch führen. Das wäre mal wichtig. Und das andere ist dann noch die andere Frage. Was ist denn, wenn du ein Mail bekommst von einem Bundesrat, der nicht in deiner Partei ist? Ist es dann Spam?
Ja.
Wem willst du es denn melden? Also von dort her, ja, die Idee ist gut. Auf der anderen Seite muss man halt auch wieder sehen, es ist noch interessant. Die CVP ist jetzt die einzige Partei in der letzten Zeit, die es geschafft hat, den IT-Zug ein bisschen zu verwischen.
Ja, ja,
die anderen
verpennen es. Das stimmt.
Also irgendwie hat niemand begriffen, dass das Thema ganz, ganz ein wichtiges eben, gesellschaftspolitisches Thema ist und ein Zukunftsthema.
Genau. Ja, eben, das ist auch das. Darum finde ich es eigentlich ein bisschen schade, jetzt da dran rum zu kritisieren, aber ich finde auch irgendwie, jeder Bürger eine E-Mail-Adresse, das wäre jetzt nicht das, was mir am ersten in Sinn würde kommen, was man könnte machen. Du hast es eigentlich gesagt. Und auf der anderen Seite, ich denke an die Leute, die wirklich jetzt mit E-Mail nichts anfangen können. Und auch wenn man natürlich, auch wenn die auf die Post gehen können, dann muss man ja trotzdem, muss der Herr Nause von der CVP nebendran stehen und ihm dann erklären, wie sie jetzt damit umgehen, mit dem Terminal. Und kommt ja noch dazu, dann müssen die Leute ja einmal in der Woche mindestens aufs Postbüro gehen, jetzt ihre amtlichen E-Mails abprüfen, um zu schauen, ob überhaupt etwas gekommen ist, weil sonst erfahren sie ja das nicht. Also, und das ist so. Ja dann wirklich ein bisschen
zumutig. Also solange der Herr Nause neben diesen Terminals steht und den Leuten erklärt, wie E-Mail funktioniert, ja, die es noch nicht kennen, dann finde ich das super.
Genau, das ist ja gut, nicht.
Oder? Medienkompetenz vermitteln, oder?
Genau,
aber ich glaube, das ist nicht die Idee vom Herrn Nause.
Ich nehme auch an, er hat nicht unbedingt Zeit dafür in seinem Job.
Wahrscheinlich nicht.
Gut, das nächste Thema. Das iPhone einmal mehr. Es kommt ja in die Schweiz. Wir wissen es seit dem letzten Digitalk. Und jetzt wissen wir nochmal etwas. Nicht nur Swisscom, sondern auch Orange und Sunrise werden das Telefon anbieten. Wir haben zwar lange warten müssen, dafür gibt es jetzt keinen Exklusivdistributor in der Schweiz. Was ja eigentlich eine sehr gute Nachricht ist. Wir müssen nicht den Anbieter wechseln, wenn wir unbedingt das iPhone wollen, sondern können es bei unserem angestammten Provider nehmen. Kaspar, warum meinst du, ist jetzt da Apple von dieser exklusiven Strategie abgewichen?
Also ihr habt ja im letzten Digitalk, im Newsblock, im 60, habt ihr ja noch genau das diskutiert.
Genau.
Würde ich jetzt den Provider wechseln, nur für das iPhone? Und dann hast du ja sogar dann du oder Roger war, die gesagt haben, nein, würde ich nicht.
Ich habe Bedingungen
gefunden. Nein, finde ich nicht so gut. Also, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist grundsätzlich immer gut. Mhm. Ich reagiere allergisch auf Monopol und immer wenn ich sehe, es geht in die Richtung Monopolisierung, das finde ich nicht gut. Ich glaube im Endeffekt, das ist ganz eine geschickte Marketingstrategie. Mhm. Also man bringt das iPhone, sagt einmal gut, es gibt einmal einen ersten Partner, der wird drüber geschrieben.
Genau.
Dann sagt man, ja, es gibt noch einen zweiten und einen dritten Partner, das dürfen jetzt alle haben, da wird nochmal drüber geschrieben. Mhm. Wir diskutieren jetzt schon den zweiten Digitalk hintereinander
über das iPhone. Schon ganz viele Digitalks.
Es sind schon so unzählige Digitalks, oder? Also wenn du das aufrechnen willst, das ist hervorragend, hervorragend inszeniert in meinen Augen.
Ja, eben, und das iPhone 2.0 ist ja noch nicht da. Also wir reden immer noch über das eine Gerät und Nokia hat in dieser Zeit 50 Gerät
gebracht. Und dann niemand drüber
geredet. Und der andere Punkt ist ja tatsächlich, es gibt in der Schweiz, glaube ich, rund 40'000 iPhones bereits, gehackte. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wer das iPhone will, der besorgt sich das. Auf die eine oder auf die andere Art. Und das hat Apple gemerkt und ihnen ist lieber, wenn man das auf die eine Art, nämlich offiziell sich das besorgt. Also sorgt sie dafür, dass sich jetzt das möglichst viele Leute offiziell besorgen. Glaubst du, dass die Konkurrenz in der Schweiz dann etwas wird bringen, vom Preis her?
Ich hoffe es eigentlich. Ja. Also wenn man in den USA das iPhone für $499 im Moment kaufen kann, die 16-GB-Version, und der Dollarpreis im Moment, der ist ja traumhaft, gerade für so Sachen, oder? Der ist ja quasi 1:1. Und gleichzeitig dann irgendwie in der Schweiz müssen wir bis zu 100, 200 Franken mehr dafür zahlen. Da sehe ich jetzt den Sinn nicht so wahnsinnig dahinter. Also von dort her, für den Endkonsument und für alle die sich so ein iPhone zutun wollen, wäre das umso besser, wenn jetzt unsere drei Provider dann sagen, ja gut, dann gibt es halt da auch einen Preiskampf.
Genau.
Bis dorthin, wo es geht, wo die Schmerzgrenze ist. Oder?
Dann das nächste Thema. Die Softwarepiraterie in der Schweiz geht zurück. Das schreibt in dieser Woche die Branchenorganisation Business Software Alliance. Der Anteil von der Cloud-Software ist um 1 Prozentpunkt auf 25% zurückgegangen. Der Schaden, den das laut BSA verursacht, sind 342 Millionen Schweizer Franken. Die Schweiz gehört zu den vorbildlichen Ländern, Am meisten Schaden verursachen die USA mit 8 Milliarden, allerdings nur mit 20% Schwarzkopierrate. China, dort werden 82% von allen Programmen geklaut. Und in Russland sind das 73%. Jedes vierte Programm in der Schweiz ist geklaut. Kaspar, findest du, ist das viel oder wenig?
Das ist eine ganz gute Frage. Ist das viel oder wenig? Oder aus Sicht der Industrie müsste man sagen, jedes Programm, das geklaut ist, ist eins zu viel. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht, vor ein paar Jahren war es noch relativ halt einfach gewesen, Software in dem Sinne zu kopieren. Mittlerweile überall Seriennummern, Calling Home, bei Programmstart
und ähnliches Zeug,
Online-Aktivierung,
Echtheitsüberprüfung,
richtig, all die Zertifikate, ja, die man muss haben und. Also von dort her, es ist natürlich nicht einfacher geworden, im Gegenteil. Es ist jetzt sehr, sehr viel schwieriger, ein Programm verbotenerweise zu kopieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es wird auch viel gemacht, auch in der Schweiz. Also es gibt ja die Stop Piracy,
ja,
Kampagnen, oder, wo läuft, wo mit grossen Mitteln da geschaut wird, dass die Leute nicht kopieren. Ich glaube, es ist an und für sich ist es immer noch relativ hoch. Auf der anderen Seite, wenn man es eben mit anderen Ländern vergleicht, wie China beispielsweise, dann sind wir ja vorbildliche Prätzeli-Buben, oder?
Ja. Erstaunlich habe ich gefunden, du hast es angesprochen, also die technischen Massnahmen sind in dieser Meldung überhaupt nicht angesprochen worden. Also mich würde eigentlich noch interessieren, nützt das etwas? Wahrscheinlich ganz nutzlos ist es nicht, aber lohnt es sich auf der anderen Seite, dass eben die ehrlichen Kunden dann mit all diesen Sachen, du hast es erwähnt, Aktivierung im Zeug, genervt werden? Und da bin ich nicht ganz sicher, wie die Rechnung würde aussehen. Mhm. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlich ein bisschen Absicht, dass die Branchenorganisationen, die sagen jetzt lieber, es liegt ja daran, weil einfach die Unternehmen ja nicht negativ auffallen. Es ist mehr so die Aufsicht, quasi Behörden, die aufpassen, die sensibilisiert sind, und darum machen die das nicht, und es ist nicht so das technische Zeug.
Also ich glaube, früher ist es auch für die breite Masse, auch von Leuten, die nicht so eine Kenntnis hatten, ist es noch relativ einfach gewesen, oder? Ja. Mittlerweile, das schreckt schon ab.
Was ich auch finde, also ich bin kein Fan von der BSA, weil eben ich ihre Berechnungen von dem Schaden würde ich manchmal ein bisschen anzweifeln, weil ich glaube, nicht jeder, der das Programm schwarz kopiert hätte, das sonst, wenn er das nicht hätte können, im Laden gekauft. Da bin ich nicht sicher, und darum glaube ich auch, sind die Schäden nicht so hoch. Aber trotzdem, wenn man heute im Zeitalter von super toller Open Source, von Open Office, von was es auch alles gibt, immer noch das Gefühl hat, man muss MS Office klauen, wenn man es nicht kaufen, dann finde ich ein bisschen, naja, gut. Also, da können, es gäbe Alternativen. Die wären gratis, die wären Open Source, wären toll. Also, kauft die Software oder ladet euch ein Open-Source-Programm oben ab. Und noch, ganz schnell, letzte Meldung. Ein Klischee besagt, dass Computerfreaks häufig zu Übergewicht neigen. Die essen nämlich Junkfood, haben null Bewegung und schauen auch sonst nicht so gut für sich selber. Das Klischee ist jetzt offenbar beleidigt. Ein Online-Stellenvermittler hat 7700 Leute befragt, die in IT-Berufen arbeiten, und mehr als die Hälfte hat gesagt, sie hätten ihrem aktuellen Job ziemlich an Gewicht zugelegt, um die 5 Kilo. 17% haben sogar 10 Kilo zugenommen. Ist das jetzt ein Grund, um aus gesundheitlichen Gründen den Job zu wechseln?
Also ich glaube, ich habe die Studien auch gesehen, und ich habe gesehen, dass sie haben auch andere Branchen noch angeschaut. Also bei den Banken ist es ähnlich prekär.
Ja, ist noch schlimmer.
Ist noch schlimmer.
Und Behörden.
Und Behörden, ja, stell dir mal vor. Ja, also ich glaube, da müssen wir eigentlich alle aufhören zu arbeiten, oder? Wahrscheinlich gerade alle prophylaktisch mal bei der IV anmelden. Nein, also Spass beiseite. Es ist, ich habe nicht gewusst, dass das nur ein Klischee war bisher. Ich habe gemeint, das sei auch gewesen seit Jahren. Ich sehe es ja auch bei mir, oder? Es ist ein Bürojob, man hockt am PC, man hockt am Computer, man bewegt sich nicht, man isst schlecht, also das ist ja nur logisch eigentlich.
Genau.
Dann als IT-Verantwortlich hast du ja noch die Adrenalinschübe die ganze Zeit, der Stress, wenn das Zeug nicht läuft.
Eben.
Also ich glaube, das ist schon nicht förderlich für die Linie. Haben sie irgendetwas geschrieben, ob man etwas dagegen machen oder?
Ist Nein, das ist einfach, so? Glaube ich, eine Umfrage. Eben, also man sieht, wir Computerarbeiter, wir haben ein anderes Problem, wir kommen auch einen Mausarm über, Verspannungen in den Nacken, Muskulatur, trockene Augen, Kopfweh. Ich habe ein bisschen eine Vermutung, Ich könnte mir eben vorstellen, dass Google-Entwickler, dass Google Health wegen dem gestartet haben. Also das ist quasi Selbsthilfe-Instrument.
Du schliessest gerade den Kreis, oder? Genau. Das hängt alles zusammen.
Das hängt alles zusammen.
Ja gut, dann geh anmelden bei Google Health in dem Fall. Da kommt nichts drum herum, oder? Ich bin nicht schon krank, das ist ganz schlimm.
Na gut, mal schauen, wie wir uns dann nach dem Hauptthema fühlen. Im Hauptteil von unserer Sendung geht es, wie angetönt, um die grosse Plage aus der Inbox. Spam, Junk, Unsolicited, Bulk-E-Mail oder kurz UBE. Unser Gast, der Kaspar Vopp, der schafft für einen Dienst namens cleanmail.ch. Der tut Spam ausfiltern. Ich nutze Cleanmail privat. Ihr löscht mir also pro Woche so um die 10'000 Mails, glaube ich, aus meiner Mailbox. Und um Korruptionsvorwürfe im Keim zu ersticken, ich zahle also mein Abo von diesem Dienst brav wie jeden anderen Anwender auch. Ist das Spam jetzt einfach eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, auch mit dem Dienst? Oder ist die Spam-Bekämpfung auch eine Mission? Steckt da auch ein persönliches Anliegen dahinter, Spam zu bekämpfen?
Definitiv. Also es ist definitiv zumindest ganz am Anfang sowieso mehr Mission als Kalkül gewesen, betriebswirtschaftlich. Also die ursprüngliche Idee, du hast ja angetönt ganz am Anfang in der Einleitung, die ursprüngliche Idee für den Filterdienst, die stammt ja von Alex Prönz. Der ist heute als Leiter von dieser Anti-Spam-Einheit bei Cleanmail tätig. Er hat den Grundstein gelegt, also er hat Cleanmail erfunden eigentlich. Er hat die Hei, das ist halt auch wieder so eine wunderbare, das tönt so wahnsinnig IT-romantisch, oder? In der Garage, im Keller, hat er ein paar Server aufgesetzt und hat für Verwandte, für Familie, für Freunde, die sich genervt haben über die blöde E-Mail-Werbung, hat er die Filterung gemacht, oder? Und hat die mühselige Kleinarbeit am Abend, in der Freizeit, am Wochenende, hat er die Regeln geschrieben und hat das System überhaupt zuerst entwickelt, oder? Und ins Leben gerufen. Und er selber, er hat sich wahnsinnig genervt gehabt, noch vor den riesengroßen Viagra-Wellen und Porno-Wellen, die dann gekommen sind nachher. Das war Mitte 90er Jahre, als er angefangen hat mit dem Ganzen, weil er sich genervt hat, dass es Leute gibt, die offensichtlich halt eben auf Kosten von anderen, nämlich auf Kosten von den Empfängern, Werbung machen, oder? Weil man zahlt mit Bandbreite, man zahlt mit Zeit, die man verliert, oder zahlt man für die Werbung, die man nicht hat wollen, also unerwünschte E-Mails mit Werbung drin. Und da ist dann nachher aus dieser Idee schon dann ein Unternehmen geworden. Nachher, das war dann ein bisschen später, war im Sommer 2003. Gewesen. Da ist Alex da zum Geschäftsführer von der damals frisch neu gegründeten Internetagentur Apexis gegangen in Winterthur. Und hat ihm das Konzept, das er im Kopf mit sich trägt, hat er ihm vorgestellt. Oder? Also das war wirklich einfach eine Idee gewesen. Und aus einem irgendwie, glaub, stündigen Meeting, das geplant war, ist dann eine Session bis in die Nacht geworden. Und ohne lang Zögern haben die beiden zusammen dann nachher angefangen zu arbeiten und haben das gegründet und relativ schnell die ersten wirklich begeisterten Kunden gehabt. Und ist jetzt innerhalb von 5 Jahren von einem winzigen Start-up zu einem Unternehmen geworden, wo 8 Festangestellte hat, 8 Mitarbeiter, die da rund um die Uhr dran sind. Und unter anderem jetzt einen Stellenschafferpreis gewonnen in Winterthur, oder für das. Kategorie, glaube ich, relatives Wachstum. Also mit 200 Stellen von einem Industriebetrieb kann man noch nicht mithaben, aber relativ am meisten gewachsen.
Wie viele Kunden hat denn Cleanmail ungefähr? Weißt du das gerade?
Ja, es sind an und für sich nicht Zahlen, die wir jetzt gross hausieren damit. Es sind doch einige 1'000 Unternehmen, die da insgesamt gefiltert werden.
Das allererste Spam-Mail ist am 3. Mai 1978 verschickt worden. Der Gary Thurick hat das an 400 als ARPNET angeschlossene User verschickt. Seitdem sind dann noch einige gekommen. Wie viele Spams werden bei Cleanmail pro Tag ungefähr ausgefiltert?
Ja, also sind das so, ich sage jetzt mal, wenn es gut läuft, und das ist in letzter Zeit läuft sehr gut, also gut im Sinne von, wenn viel läuft, wenn viel läuft, dann sind es etwa 1 Million E-Mails pro Stunde.
Ah, pro Stunde?
Pro Stunde, also wenn du das hochrechnest auf 24 Stunden, dann wären das 24 Millionen Mails. Ja. Und 90% davon sind Spam.
Ja, die werden einfach durch das System geschliesst.
Ja, richtig. Also die Tendenz in dem Sinn, die ist steigend. Und das sind zwei Gründe. Also das eine ist, die Spam-Menge nimmt zu, immer noch, laufend, jeden Tag. Und zum anderen werden täglich neue Kunden aufgeschaltet. Ja. auf das System und dann wird der Mailverkehr dementsprechend grösser. Also, wenn wir in einem Monat wieder darüber reden, dann sind es vielleicht 1,5 Millionen Mails.
Also das wäre jetzt später meine Frage gewesen, wie entwickelt sich das? Das hast du ein bisschen vorweggenommen. Was war denn das Maximum, das ein Benutzer jemals bekommen hat, das Spam?
Es gibt zum Teil, wenn so ein Angriff läuft auf eine bestimmte Domain, kann es schon sein, dass es dann Zehntausende pro Minute sind, die reinkommen. Oder? Und dort ist es einfach so, dass natürlich ein Großteil schon präventiv geblockt wird, bevor er überhaupt aufs System
zugelassen
wird.
Also dass euer System dann auch nicht zusammenbrechen.
Genau, dass die nicht zusammenbrechen. Oder? Und das ist auch grundsätzlich eigentlich einer der Merkmale von Cleanmail, dass man einen Großteil am Anfang, wir sagen immer eine sogenannte Reputationsprüfung machen, oder? Also sagen, ist das vertrauenswürdiger Absender, ist das jemand mit einer negativen Vorgeschichte, ist das ein IP-Range, der schon bekannt ist, wo man schon auf einer Blacklist hat etc. Und die werden abblockt, bevor sie überhaupt auf den Server kommen. Sonst könnte man es gar
nicht. Also das ist auch ein Selbststutz, dass das System nicht
machen. Sonst würde das zusammenbrechen.
Und was ist so der Durchschnitt an Mails, Spams, wo ein Benutzer für überkommt?
Ja, es sind zum Teil, also bei Cleanmail sind es im Schnitt null. Nein, es sind pro Teil sind es...
Na gut, ich sage die ausgefilterten.
Ja, ich weiss doch.
Nein, es will dir ja nicht allzu viel Gelegenheit für Werbespots bieten, weißt
du. Das machst du selber schon genug. Nein, es sind 60 Spam-Mails im Schnitt. Ja,
da wärst du
hätte ich jetzt gesagt, pro... Ja. Willst du noch etwas aus der Cafeteria noch
haben? Nein, wie gesagt, völlig unkorrupt.
Es sind etwa 60 Spam-Mails, so im Schnitt. Und dann gibt es aber, es hängt ein bisschen davon ab, wie alt ist die E-Mail-Adresse. Wenn die schon einige Jahre im Einsatz ist, dann ist sie stärker kontaminiert oder wird stärker zugespammt. Und wenn natürlich auch wie offensiv oder defensiv, dass man die einsetzt.
Ja.
Also wenn man mit einer, ich sage jetzt durchschnittlichen Geschäfts-E-Mail-Adresse, wo man jetzt nicht allzu viel Schabernack macht, sind es vielleicht etwa 60 pro Tag. Okay. Mit einer Adresse, wo du halt in jegliche Newsgroups gehst und dich dort und da noch irgendwo in einem Forum...
Das mache ich eben, darum habe ich
so viel Spam. Hast du so viel Spam wahrscheinlich, oder?
Genau. Du hast es schon angetönt, also die Menge nimmt zu, das ist stetiges Wachstum. Hast du irgendeine Zahl, in was für einem Mass das wächst?
Wir haben eine Zahl, wir haben analysiert die letzten 12 Monate, wie sich das entwickelt hat. Jetzt einfach von heute an retour gerechnet, ein Jahr. Und in den letzten 12 Monaten hat sich die Spam-Menge praktisch verdoppelt.
Mhm.
Oder? Also man hat ja schon vor ein paar Jahren gesagt, ja, es verdoppelt sich und es hat sich verdoppelt. Jetzt verdoppelt sich es in den letzten 12 Monaten schon wieder.
Ja.
Also das ist fast schon eine exponentielle Kurve, die da drauf geht. Wir führen das einerseits darauf zurück, dass die Spamfilter eben immer effizienter und zum Teil auch wirklich besser werden.
Mhm.
Und es immer mehr natürlich Leute hat, die Spamfilter im Einsatz haben und eben auch ihre Mails filtern oder filtern lassen. Und da muss man sich natürlich aus der Optik des Spammer muss man sich schon überlegen, dass dann am Schluss ist es eine Quotenrechnung.
Ja.
Ich will 2 Millionen Leute erreichen, dann muss ich heutzutage wahrscheinlich etwa 25 Millionen Leute zuspammen, dass ich die zwei überhaupt erreichen, weil der Rest wird gefiltert vielleicht. Und im Moment, was im Moment so also ganz akut ist, das sind die Botnets, die eingesetzt werden, dass man halt eben einfach versucht, mit gigantischen Botnets die Filtersysteme, die bestehenden, auszuhebeln und umzugehen. Also Botnets, je nachdem...
Befallene Rechner.
Richtig.
Genau.
Sollen wir das noch erklären?
Können wir schnell. Also das sind von Viren infizierte Computer, die man kann für solche Sachen halt missbrauchen
kann. Genau.
Wo irgendeiner, der diese Spam verschickt, so kann fernsteuern, wie eine kleine
Heim-PCs Armee. Heim-PCs meistens, oder?
Zombie-Armeen nennt die auch.
Richtig, Zombie-PCs. Und das ist noch spannend, die Zombie-PCs, die werden ja innerhalb von dem ganzen Botnetz, von dem Netzwerk, die kommen ja dann laufend vom Mutterschiff, wenn du so willst, um in der Star Wars Terminologie bleiben, kommen die dann Aufträge über und Befehle und Rollen zugewiesen, oder? Und die einzelnen Rechner sind dann Mail-Server, andere sind dann vielleicht Hosting-Web-Server, wo dann irgendwie die Wegwerfdomains mit hosten und so weiter. Genau. Und das ändert im Sekundentakt zum Teil. Und dass man da kann dranbleiben kann und kann sehen, aha, jetzt sind die gehostet haben, sind jetzt SMTP-Rechner und verschicken jetzt tausende Mails pro Minute. Und umgekehrt, da braucht es schon relativ viel Know-how. Und vor allem eben, man muss einfach immer dranbleiben, oder? Einfach 24 Stunden.
Es gibt in der Schweiz seit dem April 2007 ein Gesetz, das Spam verbietet. Von dem merkt man aber nicht wahnsinnig viel. Warum ist das so?
Also man merkt darum nicht wahnsinnig viel, weil ein Großteil vom Spam aus dem Ausland kommt. Und dementsprechend greift unser Schweizer Gesetz nicht. Das ist natürlich schon ein grundsätzliches Problem, das wir eigentlich mit all den Bedrohungen aus dem Internet haben. Bedrohung ist global und handeln tun wir national. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer. Es hat gegriffen gegen so die berühmtesten Schweizer Spammer, die man so immer wieder gehört hat und gekannt hat. Gegen die hat es gegriffen.
Ja.
Aber dort hat es eine Verschiebung gegeben, also eine andere Entwicklung. Dass dann plötzlich andere an die Stelle gekommen sind, wo jetzt statt Spam sogenanntes Permission Marketing machen.
Was ist das?
Permission Marketing heisst eigentlich, ja, wir haben das Einverständnis vom Kunden. Und wir dürfen das eigentlich machen. Also das sind E-Mail-Marketer, sogenannte legitime Massenmailversender, man sagt denen ESPs, wo irgendwie zum Teil sogar renommierte Schweizer Unternehmen dann dort gehen Services buchen und plötzlich massenweise kommerzielle E-Mails rausgehen im Namen von denen, wo in dem Sinn das Gesetz umgeht, die Revision vom Fernmeldegesetz mit dem Anti-Spam-Paragraph, wo aber in dem Sinn in einen Graubereich hineinfällt, oder? Und das ist ja so ein bisschen, also ein paar hunderttausend sogenannte legale, vor dem Gesetz legale Werbemailings rauslassen, das ist dann halt eben schon ein schwieriger, eben ein grauer, ich sage jetzt mal einen grauen Bereich. Ich möchte da niemandem einen konkreten Vorwurf machen, aber es ist nicht unbedingt so, dass jetzt das uns gross Freude bereitet, die Entwicklung,
ja,
oder?
Das glaube ich schon, ja. Das wird dann immer noch schwieriger, das zu bekämpfen. Du hast jetzt schon ein bisschen die Spammer in der Schweiz angesprochen, reden wir doch kurz ein bisschen über Tinder-Männer. Wie viele aktive Spammer gibt es? Also jetzt nicht auf Person genau, aber sind das Hunderte, Tausende oder nur ein paar wenige?
Also man ist vor ein paar Monaten noch davon ausgegangen, da hat man so eine Zahl, die umgegeistert ist, hat man quasi 1'000 bis 2'000 aktive Spammer. Ja. Das ist so ein bisschen das. Es sind etwa 200 Firmen, die grosso modo für 90% vom ganzen Verkehr verantwortlich sind, also für vom ganzen Spam. Ich glaube, die Zahlen sind aber auch nicht mehr aktuell. Und die Länder, die man damals analysiert hat, die meisten davon haben mittlerweile ziemlich strenge Anti-Spam-Gesetze, die in Kraft sind. Also das war die grosse Veränderung gewesen. Und das Ganze läuft nicht mehr über die Firmen, die damals verantwortlich waren. Da sind wir auch überzeugt davon. Die ganze Spamming-Industrie, man muss dem so sagen, es ist eine Spamming-Industrie, die hat sich komplett neu organisiert. Ich glaube, die Gesamtanzahl von Spammer hat sich verringert gegenüber hier. Die dürfte wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen zurückgehen. Aber die aktiv sind, die arbeiten mit einer grösseren Anzahl von Botnetz, die arbeiten mit grösseren Botnetz, also mit viel mehr Power dahinter. Aber man kann fast schon ein bisschen sagen, es gibt ein bisschen eine Konsolidierung in dem Spammer-Markt.
Also man könnte sagen, die weniger Professionellen sind weggefallen und die das heute machen, die kennen ihr das Geschäft?
Die sind hochprofessionell. Ja. Also ich glaube, die Gesetze, die haben schon gegriffen, aber die haben gegriffen gegen kleine bis mittlere Fische. Und die ganz grossen Fische, die verwünscht man immer noch nicht, weil die sind einfach zu professionell, als dass man überhaupt könnte nachverfolgen, woher das Zeug da kommt, oder?
Hat ein Spammer so etwas wie eine Handschrift, wenn irgendein neues Spam-Mail durchkommt, sehen ihr dem sofort an, von wem das könnte kommen, weil das irgendwo so charakteristische Züge hat?
Also so die geübten Spamjäger bei uns, die sehen das auf den ersten Blick. Die sagen, aha, ja, das ist der und der. Also es gibt schon eine Handschrift, die kann man einem bestimmten Absender oder einer Spammergruppe zuordnen, das geht. Man hat häufig eine Vermutung, wer könnte dahinter stecken, weil es gewisse Indizien sind, Anhaltspunkte. Meistens kann man es aber eben nicht belegen. Und genau das ist ja auch das Ziel der Spammer. Oder? Sie haben vielleicht eine persönliche Handschrift, vertuschen aber die effektive Herkunft sehr gezielt und effektiv.
Wenn dann alle Leute, die Mails mit Viagra und Penisverlängerungen und gefälschten Doktortitel oder Seitensprung-Angebot verschicken, nur etwas verkaufen, oder gibt es da auch andere Motive noch?
Also Inhalt und Form variieren zwar, aber das einzige Motiv, das wir dahinter sehen, ist Geld.
Kohle.
Wirklich einfach nur
finanziell. Also es gibt gute Spammer, die zum Beispiel eine politische Botschaft hat, den gibt es schlicht nicht.
Einen guten Spammer habe ich noch nie gesehen oder gehört davon. Ist mir jetzt nicht bekannt. Nein, es hat auch so nicht gegeben, die gut versprochen haben und einfach die Gutmütigkeit von den Empfängern ausgenutzt. Schlichtweg. Also das gibt es natürlich auch. Und die haben versucht abzuzocken in irgendeiner Art und Weise. Und die neuen in der Schweiz, gibt's jetzt, ist das ein neues Phänomen, die auftretenden Fluten, die du angesprochen hast, politische Mails oder politische Spams. Man kann dem sagen, wie man will. Aus unserer Sicht, rein technisch gesehen, sind es unverlangte Massen-E-Mails und darum Spam. Also von dort her auch nichts Positives. Oder? Und auch wenn es dort vielleicht nicht vordergründig um finanzielle Absichten geht, dann ist es doch einfach, sind es unverlangte Massen-E-Mails.
Gut. Versuchen wir mal herauszufinden, wie man dann diese Spams kann bekämpfen kann. Also wie macht man es, wie unterscheidet man zwischen Gut und Böse? Das ist ja eine sehr schwierige Aufgabe. Ich meine, das sind schon andere Krankheiten.
Das ist fast schon ein epischer Kampf.
Ja, genau. Also technisch gesehen, wenn ich das richtig verstehe, schafft man einfach mit Filtern. Man probiert irgendein charakteristisches Merkmal zu erkennen, wo einem dann sagt, jawohl, das ist eine Spam-Mail, weg damit. Ist das so?
Jein, ja. Also es stimmt. Die Filterung die Filterung anhand von typischen Merkmalen hat jetzt bei Cleanmail selber ein untergeordnetes Gewicht. Das sind ja so die klassischen, zu Anfangszeiten von Spam-Filtern hat man dann also gesagt, ja, wenn das Wort Sex drin vorkommt, dann nachher wird dann das Mail gefiltert, oder?
Und dann ist auch, wenn das Wort Sex drin vorkommt,
richtig.
Ist es auch
weg. Und die Einladung zum Orchester vom Kammersex dort, oder?
Genau,
das ist dann und so weiter. Und das ist natürlich, ist lustig und wir lachen jetzt heute drüber, aber es gibt leider heutzutage immer noch Lösungen, die zum Teil so arbeiten, oder? Also das hat wirklich unterordnetes Gewicht. Viel wichtiger ist die Herkunft von einem Mail, dass man das analysiert. Also ist der Absender ein legitimer Mailserver?
Ja.
Ist es ein ferngesteuerter Bot? Das ist etwas, das kann man herausfinden, das kann man sehen. Und das ist ja der Grund, warum wir einen grossen Teil vom auftretenden Mailverkehr bereits schon abwehren, bevor überhaupt auf den Mailserver zugeladen wird. Also der Mailserver sagt, nein, ich lade dich gar nicht drauf, aufgrund von diesen Reputationsmethoden. Und die sind mittlerweile so gut, dass wir jetzt, da haben wir jetzt auch schon jeden Test gemacht damit, praktisch für jeden Internetanschluss auf der Welt gibt es ein korrektes Resultat. Zum herausfinden, ist es ein legitimer Server, wo legitim schicken darf. Oder ist es eben zum Beispiel ein ferngesteuert, ist es ein Zombie, ein Bot. Oder sind es zum Teil halt eben wirklich IP-Ranges, wo dann bereits schon irgendwo auf einer Blacklist sind etc. Also das sind verschiedene Faktoren, die dann dazu beitragen, ob der Absender eine gute oder eine schlechte Reputation hat. Also allein nur schon, dass er auf einer Blacklist ist, das ist kein Grund zum Filtern. Es gibt auch, haben wir jetzt auch in den Medien schon vielfach Fälle gehört oder von Anbieter gehört hatte, zum Teil auch von ISPs, die dann plötzlich aus Versehen irgendwo auf einer Blacklist gelandet sind und dann gefiltert worden sind, zum Teil bei gewissen Anbietern. Und das ist bei uns etwas unter vielen, das ist eines von vielen Argumenten, oder? Aber nicht das einzige. Ja.
Aber den Inhalt des Mails schaut ihr schon auch immer noch an, oder? Also was steht da drin?
Also wir lesen keine Mails.
Aha.
Das machen wir nicht. Also an und für sich, die wichtigsten Informationen zu einem Mail, die stehen im Mail-Header.
Ja. Also der Inhalt vom Mail selber schaut ihr überhaupt nicht an?
Nein, also es gibt in dem Sinn, gibt's, ich sage jetzt einmal, ganz, ganz einen kleinen Prozentsatz von Mails, wo sich das System wirklich nicht sicher ist, ist jetzt das Spam oder Ham. Also ist das schlecht oder gut?
Ja.
Das heisst bei uns also Spam und Ham. Und dort kann es sein, dass man dann schnell punktuell mit einer manuellen Überprüfung schaut, woher kommt das Mail, an wem geht das Mail, was steht in den Betreffzielen, ist es vielleicht eine Antwort auf ein anderes Mail etc. Also von dort her, das sind sehr, sehr strenge Datenschutzrichtlinien, oder? Und unsere Spam-Cops, unsere Spam-Jäger, die da täglich dran am Arbeiten sind, die haben auch eine absolute Schweigepflicht. Aber es ist schon so, dass Mails grundsätzlich nicht angeschaut und nicht gelesen werden. Weil die Informationen vom Mail, die stehen auf einer weitaus technischeren Seite, als dass man jetzt müsste nachlesen, ob jetzt der X im Y schreibt.
Also dann könnte, ich weiß nicht, ob Pfizer zu euren Kunden zählt, aber die, auch wenn die das würden, dann könnten die ihre Mails, die es um Viagra geht, umschicken, ohne dass die rausgefiltert würden, weil die verkaufen das ja legitimerweise.
Das kann man tatsächlich, ja. Das ist effektiv so. Eben, es geht überhaupt nicht darum, was jetzt da für heikle Wörter drin stehen, weil je nachdem, wenn ich vielleicht irgendjemandem schreibe, auf privater Ebene, dann habe ich gewisse Wörter drin, die so heikel sind, dass dann ein simpler Filter die überfiltern, aber ich will ja das, weil ich bin ein legitimer Sender und mein Gegenüber ist ein legitimer Empfänger und da ist ein etablierter Kontakt da, also gibt es keinen Grund, technisch gesehen keinen Grund, um das zu filtern. Oder?
Etwas vom Störendsten an Spam ist ja auch, oder am Mail vielleicht, könnte man sagen, dass man Absender beliebig kann missbrauchen. Also jemand kann mit meiner, mit deiner Absenderadresse Spam umschicken. Mhm. Und dann kommst du all die Reklamationen über oder die Meldungen über Mails, die eben nicht können zugestellt werden können. Dagegen kann man aber gar nichts machen bis jetzt, oder?
Nein, also gegen den eigentlichen Missbrauch kann man wirklich leider nichts machen. Man hat Möglichkeiten, dass der Missbrauch erfolglos versandet. Man kann zum Beispiel seinem Domänennamen SPF oder Domain-Key-Einträge hinterlegen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die definieren dann, welchen Mail-Server in deinem Namen darf E-Mail verschicken. Mhm. Oder das ist eine Möglichkeit, eine technische. Und wenn jetzt einer, der nicht in dieser Liste aufgeführt ist, wenn ein Mail-Server dort einem Empfänger ein Mail schicken will, und der tut dann Berechtigungen überprüfen, dann wird das Mail dort nicht akzeptiert, wird abgewiesen oder wird als Spam rausgefiltert. Also das ist eine Möglichkeit. Das Problem dort ist aber die Verbreitung von diesen Authentifizierungsstandards. Mhm. Die ist so gering, dass es dann eben nicht wahnsinnig funktioniert. Und der Einsatz ist teilweise auch noch umstritten, oder?
Eben, also dort gibt es auch sehr viel Kritik daran, dass die dann zum Teil nicht mehr so oder sehr mühsamer machen. Aber jetzt... Kurz gesagt, vielleicht als Blick in Zukunft, denkst du, dass das irgendwann mal dann doch ein bisschen mehr greift und da vielleicht auch bessere Handhabe gegen Spam gibt?
Es ist eine der Möglichkeiten, die man machen kann auf technischer Seite. Oder? Der Einsatz in dem Sinn, der ist teilweise umstritten. Mhm. Es werden zwar einerseits Probleme gelöst, aber andererseits eben auch wieder neue Probleme geschaffen. Und von dort her streitet man in Fachkreisen darüber, ob jetzt SPF, ob jetzt das die Lösung ist für das Spam-Problem. Man hört das eine, man hört das andere. Ich glaube, es liegt halt eben einfach daran, an der unglaublichen Verbreitung vom Medium E-Mail. Mhm. Medium E-Mail hat sich weltweit durchgesetzt. Man müsste eigentlich einen ganz neuen Standard schaffen. Mhm. Wenn man sich daran zurückerinnert, woher E-Mail kommt, das ist 1982, ist das Protokoll, das SMTP, das Versenderprotokoll eigentlich überhaupt entstanden, ist sie da nie erneuert worden.
Genau.
Und wenn man jetzt irgendwie in jedem anderen Bereich, wenn es um irgendetwas sonst geht im täglichen Leben, wo man sagt, ja, das kommt aus 1982 und ist seitdem nie mehr revidiert worden, dann würde man sagen, um Himmels Willen, das ist ja heillos veraltet.
Ja.
Aber wir arbeiten und leben heutzutage mit dem.
Ja. Und da ist noch, hat natürlich auch niemand daran gedacht, dass das einmal die Ausmaße annimmt.
Nein, natürlich nicht.
Was denkst du, denn bringen dann zum Beispiel Gerichtsverfahren? Wir haben im letzten Digitag über so ein Gerichtsverfahren und das Urteil geredet, wo jetzt zwei notorische Spammer müssen 230 Millionen zahlen. Bringt das etwas?
Wir haben hier schon darüber diskutiert, ob das dann auch wirklich der Betrag wird sein, schlussendlich. Mhm. Also ich persönlich glaube, solche Prozesse haben auf jeden Fall eine abschreckende Wirkung.
Ja.
Auf jeden Fall. Verurteilt sind aber bisher eigentlich nur kleine Fische geworden. Mhm. Oder eben handfeste Betrüger. Ja, zum Beispiel kürzlich in den Niederlanden haben wir so einen Fall gehabt. Die ganz grossen Massenspammer, das habe ich eben vorhin angetönt, die sind nicht fassbar. Mhm. Die sind weder in Europa noch in den USA zuhause. Die haben undurchsichtige Aktivitäten, die haben ihre Aktivitäten über unzählige Länder verteilt, die steuern Botnetz an, weltweit, wo da, also völlig nicht nachvollziehbar, wo die sind. Dementsprechend rechtlich eben auch überhaupt keine Handhabe. Und ganz grosse Spammer, also es hat ja mal den Prozess gegeben, respektive immer noch, es gibt ja immer noch den Prozess gegen den Spam King.
Ja, genau.
Der berühmte Spam König, der Alan Ralsky. Und der dauert Jahre. Also der Ralsky hat 1905 hat seine erste Hausdurchsuchung gehabt. Jetzt, der Januar 08, die letzte Gerichtsverhandlung, also über 3 Jahre, verurteilt ist er immer noch nicht. Und er gilt ja als der König, oder? Der Spam King schlechthin, wo er protzt hat im Fernsehen mit seiner Villa, wo 20 Millionen kostet, und er nur mit Spam-Mails können zahlen konnte. Und selbst so einen schaffen wir nicht, den irgendwie können, wirklich verurteilen. Also von dort glaube ich, dass die ganz grossen Fische auch weiterhin davor kommen.
Also, schwimmen. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Ermüdet euch das manchmal?
Nein, es ist sehr spannendes Katz-und-Maus-Spiel. Es ist vor allem darum spannend. Wir haben ja im 05 haben wir eine Abteilung gegründet, die nennt sich Klimmel Research Labs. Und das sind Forschungslabors, die eben genau das sollen machen, den Schritt sollen umkehren. Weil die Spammer sind uns immer einen Schritt voraus gewesen. Und wir haben den Spiess kehren. wir wollen einen Schritt voraus sein im Spammer. Und das geht bis zu einem gewissen Grad. Und das ist sehr spannend, das ist sehr viel Detektivarbeit, das ist sehr viel Detailarbeit, da muss man halt wirklich versessen sein auf das Thema und das wirklich erleben. Und du hast vorhin gesagt, man muss eine Mission haben.
Ja.
Und es muss berufig sein und nicht nur einfach ein Beruf, den man macht. Oder? Und von dort her, da haben wir einige Leute, die also wirklich mit grossem Herzblut und wahnsinnig viel Effort dahinter sind und dann auch wahnsinnig stolz, zu Recht, auch sehr stolz
können sie. Wäre schön, wenn dann da
ein riesen Botnetz entdeckt haben, zum Beispiel. Oder?
Wenn dann da mal die grosse Patentrezept gegen Spam rauskommt. Wir sind schon 5 Minuten über unserer Zeit, aber jetzt doch noch ganz, ganz kurz, schnell eine Frage. Es gibt nämlich noch einen anderen Aspekt, wo Spam hat. Es gibt nämlich zum einen Leute, die Spam zu ihrem Vergnügen lesen und zum anderen auch Künstler, also Leute, die aus Spam Kunst machen. Zum Beispiel der rumänische Künstler Alex Draculescu. Der generiert aus Spam-Mails Bilder. Auf spamrecycling.com kann man seine Spam-Mails einschicken und kommt dann so eine Art Videos zurück über. Und es gibt dann noch andere Beispiele, die seht ihr im... Da tue ich ein paar Links in den Podcast, die ihr im iTunes seht. Was haltest du da davon? Ist das einfach lustig oder...
Ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Es erstaunt mich aber ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Also Spam ist schon lange kein IT-Fachthema mehr, wo man in Fachkreisen diskutiert, sondern Spam ist ein gesellschaftliches Problem. Und etwas, wo nicht nur in den Hardcore-IT-Foren diskutiert wird, sondern das gehört man am Nebentisch im Restaurant am Abend. Das kann man in der Familie diskutieren, auch sonst im Geschäft, wenn man nichts mit IT zu tun hat. Spam ist ein gesellschaftliches Problem. Geht uns alle an. Alle können mitschwätzen, alle kennen es. Ist ja eigentlich nur eine Frage von der Zeit gewesen, bis dann irgendwie jemand sich noch künstlerisch damit auseinandersetzt mit dem Thema. Ich finde es lustig. Bei uns ist es halt so, wer bei uns schafft, muss sich zwangsläufig mit Spam auseinandersetzen und ab und zu ist es wirklich unterhaltsam, wenn man irgendwie so ein Mail von einer weißrussischen Betrügerbande, die mit ganz, ganz schlechten Programmen übersetzt worden ist, also wirklich gröber als jede Geruchsanweisung von einem Elektronikgerät, das ist schon zum Teil sehr unterhaltsam. Beruflich setzt man sich mit dem auseinander, privat kann ich sehr gerne darauf verzichten.
Kaspar Vogt, ganz herzlichen Dank
für den Besuch
im Digitalk und deine interessanten Auskünfte. Das wäre dann der Digitalk Nummer 61. Ich hoffe, ihr habt ein paar Einsichten über das Phänomen, das ihr jeden Tag in eurer Mailbox seht. Feedback schickt ihr uns wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch. Und um welches Thema es nächste Woche geht, weiss ich jetzt im Moment gerade gar nicht. Also lasst euch überraschen und bis dann eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Das unterliegt aber sehr strengen Datenschutzrichtlinien und das steht auch in unseren AGBs, die sind auf unserer Website ersichtlich.
Kommt da gerade
jetzt können wir mal gerade ein bisschen
Besuchergruppe über. Eine Besuchergruppe läuft durch, wir müssen ein Päuschen machen.
Das ist ja gut. Wollen die echt Bilder machen von uns?
Sie haben uns ein bisschen komisch angeschaut, aber das macht nichts.
Es ist auch komisch, da zwei Menschen, die mit dem Tisch reden.
Ja, genau.